Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Dann darf ich alle ganz wieder herzlich begrüßen zu unserer neuen Ausgabe Frisch serviert. Jetzt, ich sage schon gar nicht mehr vor der Sommerpause, weil ich gar nicht weiß, ob im Aufnahmeplan nicht doch noch eine Sendung kommt. Aber kurz auf jeden Fall vor dem Sommerurlaub befinden wir uns. Wir, das fange ich an mit unserem Gast heute. Das ist zunächst Herr Gunter Senlaub. Hallo, ich grüße Sie.
Hallo in die Runde. Vielen Dank für die Einladung.
Und wir sind zum einen der Christian Käser. Hallo Christian.
Hallo lieber Arne.
Und der Ronald Gebhardt.
Hallo Arne.
Und wir haben den Ronald Gebhardt heute natürlich auch deswegen dabei, nicht nur, weil er Teil unserer ständigen Besetzung ist, sondern weil es heute um ein Thema geht, wo also Ronald bei uns unser Experte ist. Es geht um die Frage des Kapitalertragssteuerabzugs und vor allem auch Fragen der Erstattung beim Bundeszentralamt. Da ist nämlich Herr Senlaub tätig. Er leitet dort das Referat ST1BR. Und da ist ja in letzter Zeit doch ein bisschen was los gewesen, wie man so sagen darf. Es gab Merkblatt zur Anwendung des Überstattungsverfahrens. Und Herr Senlaub, da wollen wir auch gleich mal einsteigen an der Stelle. Das haben wir mit hohem Interesse gelesen, dieses Merkblatt. Da geht es vor allem ja auch, um verschiedene Fragen geht es natürlich, aber ich fange mal gleich mit der Frage ein, die uns als allererstes aufgefallen ist, die persönliche Entlastungsberechtigung. Da ist es ja mal so gewesen, dass man früher immer diesen sogenannten Look-Through-Approach hatte, also wo ich dann immer gucken konnte, kann ich auf jeder Stufe, wenn ich eine ausländische Gesellschaft habe, prüfen, ob die Gesellschaft auch eine eigene Entlastungsberechtigung vermittelt. Und da gab es ja dann die Reform des 15d Absatz 3 vor jetzt schon fünf Jahre schon fast her. Und da hat man immer so den Eindruck gehabt, dass es sich etwas geändert hat, dass nämlich jetzt für den Fall, dass darüber, also die unmittelbare Bezieherin einer Dividende, eine, sagen wir mal, europäische Gesellschaft ist und darüber beträgt als amerikanische, dass man dann einfach nicht nach oben gucken kann, weil ja die amerikanische vielleicht auch eine Steuersatzmäßigung bekommt von 0%, aber eben nicht nach der gleichen Bemessungsgrundlage. Und da hat man immer den Eindruck, dass dann Schluss. Und da wurde es dann in der Prüfung schwierig, weil die sachliche Entlastungsberechtigung geprüft werden musste oder vielleicht in der Principal-Purpose-Test. Und jetzt das Merkblatt liest man aber anders. Und es war am Anfang, war ich mir gar nicht sicher, ob ich das richtig gelesen habe. Aber ich glaube, vielleicht haben Sie die Chance, nochmal das ein bisschen zu erläutern auch. Ja.
Sehr gerne. Also dem Grunde nach haben Sie recht. Sie haben auch richtig gelesen, dass der persönlichen Entlastungsberechtigung eine sehr viel stärkere Rolle wieder zukommen soll, als das die letzten knapp 4 Jahre seit Änderung des 50D3 durch das Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz gewesen ist. Hintergrund ist, dass wir mit Einführung des Motivtests damals, der resultierte ja aus einer EuGH-Rechtsprechung. Die Rechtssachen Jula und Deister sind, glaube ich, die berühmtesten in dieser Hinsicht, dass der damalige 50d Absatz 3 für Europa rechtswidrig befunden worden ist, mit der Folge oder auch gerade mit der konkreten Aussage, dass der steuerpflichtige Antragsteller die Möglichkeit haben muss, einen etwaigen Missbrauchsverdacht auch durch den Vortrag außersteuerliche Gründe wieder zu entkräften. Wir haben dann im BZSD und in der Wirtschaft ganz sicher auch die letzten Jahre genutzt, uns diese neue Vorschrift näher anzuschauen, haben viel Erfahrung in vielen, vielen Einzelfällen mit dieser Vorschrift gemacht und sind dann Anfang 2024 in die Evaluation gegangen, gemeinsam mit dem BMF, und haben uns sowohl die vielen tausend mögens gewesen sein Einzelfälle, als auch das Recht nochmal, das Gesetz nochmal näher angeschaut und haben festgestellt, dass durch die doch sehr strenge Lesart seit 2021, seit der neuen Vorschrift der persönlichen Entlastungsberechtigung, mit der Folge, dass man denselben Anspruch auf Entlastung haben musste, also auch bei einem Staatenwechsel nicht auf eine andere Vorschrift im DBA zum Beispiel zurückgegriffen werden konnte, dass diese sehr strenge Lesart dazu geführt hat, dass man sich in fast jedem Fall, in dem man 50d Absatz 3 geprüft hat, im Motivtest wiederfand. Der Motivtest, die Zuhörerinnen und Zuhörer können das nicht sehen, aber die Kollegen nicken alle ganz einfach. Der Motivtest ist nicht leicht für niemanden. Es ist eine innere Tatsache, das Motiv, und es ist eine negative Tatsache. Kein steuerlicher Hauptzweck. Und wir haben uns dann überlegt und auch die einzelnen Fälle angeschaut, in wie vielen Fällen macht es eigentlich einen Unterschied? Also brauchen wir diese strenge Sichtweise im Satz 1 bei der persönlichen Entlastungsberechtigung, um die Fälle, die wir tatsächlich auch aufdecken wollen, wo tatsächlich insbesondere über Nicht-DBA-Staaten durchaus steuerschädliche, missbräuchliche Gestaltungen entstehen, brauchen wir da diesen absoluten Fokus auf den Motivtest. Und wir sind zu der Entscheidung gekommen, nein, den brauchen wir nicht. Die Unterlagen können wir so oder so anfordern. Und wir haben viel eher das Problem, dass wir, wenn wir im Motivtest immer bei der 100- oder 0-Entscheidung rauskommen, dass wir alle möglichen Gründe, die vielleicht im Satz 1 sonst eine Rolle gespielt haben, direkt in den Motivtest verlagern, mit der Folge, dass auch die Finanzverwaltung, das BZSD, im Motivtest den Finger gar nicht so sehr in die Wunde legen kann. Und am Ende des Jahres, kann man fast sagen, ich wollte sagen Tages, aber es hat schon ein paar Tage länger gedauert, sind wir gemeinsam mit dem BMF zu der Entscheidung gekommen, dass wir diesen Look-Through-Approach, hatten Sie es, glaube ich, genannt, wir nennen es auch gerne fiktiven Direktbezug, wieder mit Leben füllen wollen, dass wir in Teilen zurückkommen bei der Anwendung des Satzes 1 jedenfalls zur Rechtsanwendung vor 2021, sodass wir den Motivtest nur noch in den Fällen und dann durchaus auch fragmentiert und separat auf die Gestaltung hinter der Gestaltung, sage ich mal, fokussieren wollen und passgenauer anwenden wollen, wo wir wirklich im ersten Schritt, im Satz 1, einen entsprechenden Missbrauchsverdacht aufgestellt haben, weil wir sehen, in diesem Strang der Beteiligung sehen wir weder Substanz noch eine entsprechende Freistellung ganz am Ende der Kette, sodass es sich hier lohnt, näher reinzugehen in den Sachverhalt und da den Motivtest und dann eben auch sehr streng zu prüfen. Weil da muss man dann wirklich schon hieb- und stichfeste Gründe vortragen, warum man diesen Weg, ich sage jetzt mal, über die Cayman Islands wirklich gegangen ist.
Ja, Herr Senlop, vielen, vielen Dank. Auch insbesondere für die Wortschöpfung fiktiver Direktbezug. Ich bin ja Hesse und ich muss sagen, bei Look Through, also das TH mit R in der Kombination, das killt mich. Deswegen ist also das mein Highlight des Jahres schon mal, fiktiver Direktbezug. Aber Sie haben angesprochen Merkblatt in Ihren Ausführungen. Und das ist etwas für den vielleicht nicht so ganz intimen Kapitalertragssteuerentlastungsverfahrensfreund wie mich. Der Ronald schüttelt den Kopf natürlich schon wieder. Der ist da ganz tief in jedem Detail. Ist das ja ein wesentlicher Aspekt. Vielleicht könnten Sie unseren Zuhörern und uns, also mir vor allem, ganz kurz was zum Stand der Merkblätter. Was gibt es denn da für Merkblätter und was tut sich da vielleicht auch an der Stelle erklären?
Also das Merkblatt für die Kapitalertragssteuerentlastung ist jetzt seit, ich glaube, knapp 2 Monaten online und bezieht sich eben nur auf die Kapitalertragssteuerentlastung. Aber ich habe mir just letzte Woche nochmal die Informationen von der zuständigen Kollegin eingeholt, dass für den Bereich der Abzugssteuerentlastung nach 50a ein ganz ähnliches Merkblatt bereits abgestimmt worden ist und jetzt auch in den nächsten Tagen auf der Website des BZSD veröffentlicht werden dürfte. Neben dem Merkblatt haben wir auch den berühmt-berüchtigten Fragebogen zu 50D3 ein Stück weit aktualisiert. Der ist zwar nicht kürzer geworden, aber wir haben versucht, ihn etwas erklärbarer und eingängiger auszugestalten. Das ist mir nämlich ganz besonders wichtig, um den Antragstellern und den Beratern und auch den Konzernen, die ja auch nicht selten mit diesem Fragebogen zu tun haben, ein Stück weit auch mehr zu begründen, warum wir gewisse Dinge anfordern und warum wir in den Fällen, in denen es nötig ist, beispielsweise auf Arbeitsverträge bestehen. Und in welchen Fällen das dann aber vielleicht auch gar nicht mehr so nötig ist oder in welcher Form Arbeitsverträge auch zu schwärzen sind. Ich weiß, dass das Thema Arbeitsverträge ganz häufig ein Zankapfel ist, kann man fast sagen. Und wir haben versucht, auch da den Weg zu finden, wo wir sagen, das ist für uns zwingend erforderlich, welche Nachweise wir brauchen. Auf der anderen Seite aber auch nicht überschießend zu sein und nicht zu sagen, ich brauche jetzt von dem Konzernunternehmen 200 Arbeitsverträge und bitte auch alle ungeschwärzt. Und deswegen ist auch dieser Fragebogen ein Stück weit neu gefasst worden, neben dem Merkblatt. Und das Merkblatt, wie gesagt, ist auf der Website abrufbar und verweist im Übrigen auch auf das alte BMF-Schreiben, ich glaube vom 24. Januar 2012, wo es zwar den Motivtest noch nicht gab, aber wo sich ansonsten eben auch weitere Ausführungen gerade auch zur persönlichen Entlastung wiederfinden. Das ist auch noch in Kraft, dieses alte BMF-Schreiben, sodass aus unserer Sicht und auch aus Sicht des BMF es ausreichte, dieses Merkblatt zu formulieren. Auch unten links steht auf jeder Seite abgestimmt mit dem BMF, dass da keine Zweifel entstehen und der Verweis auf das BMF-Schreiben, sodass man da jetzt nicht groß ein neues BMF-Schreiben abstimmen muss, was sicherlich eben auch einiges an Arbeit kosten würde.
Herr Sinnlaub, vielen Dank für die Klarstellung. Ich will nochmal zurückkommen auf den vorigen Punkt der persönlichen Entlastungsberechtigung. Also zunächst würde ich mir auch bedanken wollen an der Stelle, weil dass man nicht überbordend sozusagen hier tätig wird aus Verwaltungssicht, ist das, was sich als Steuerpflichtiger immer wünscht. Von daher, also glaube ich, muss man einfach mal wirklich positiv sagen, dass diese doch pragmatischere Vorgehensweise, glaube ich, schon auch im Interesse der Praxis einfach ist, um das ganze Verfahren, ich sag mal, für alle Beteiligten ja, handhabbarer zu machen. Also das einerseits ist das, glaube ich, gut. Dennoch, so ein bisschen wie als Berater sind ja immer die, die dann Wasser in den Wein dann gießen, hören wir natürlich immer auch dann die Frage von Mandanten, ja, wie sicher ist das denn jetzt? Und ich hatte es ja gesagt, in der Gesetzbegründung kann man vielleicht auch das manchmal anders lesen. Ist da noch auch angedacht, dass man nochmal das Gesetz anpassen wird wollen? Wir sind jetzt nicht Gesetzgeber, aber vielleicht sind Sie gut verdrahtet und hören auch aus Berlin manchmal das eine oder andere. Oder gibt es da Überlegungen? Das ist das eine. Und das andere nur mal zur Bestätigung. Sie hatten auch gesagt, Sie müssen dann, wenn Sie über die Hürde wegkommen, dann auch ein bisschen kritischer prüfen. Also ich vermute mal dann auch den Principal-Purpose-Test. Da hatte man ja lange Zeit bei diesem doch engen persönlichen Prüfung des persönlichen Anwendungsbereichs, hatte man manchmal für der Vergangenheit den Eindruck, da wurde dort dann auch großzügig geprüft, um, ich sag mal, vielleicht auch einfach mal den Schreibtisch irgendwie halbwegs leer zu bekommen, nachdem man da also sich vielleicht Sachen auch dann eben stapelten und die persönliche Entlastungsberechtigung eben in der vergangenen Lesart doch eng gewesen ist die letzten 4 Jahre. Habe ich jetzt richtig verstanden, dass dann zukünftig dann doch der Principal-Purpose-Test dann aber doch kritischer auch geprüft wird, also auch vielleicht außerhalb Steuervorteile nochmal intensiver geprüft werden, ist auch so eine Frage, die sich bei mir dann stellt. Ne? Principal-Purpose-Test heißt ja deutsche Steuervorteile, aber auch ausländische. Also die zwei Fragen können wir vielleicht so ein bisschen mal eintauchen, ja.
Ich fange mal mit der ersten an, weil die ist sicherlich leichter zu beantworten. Ich habe nicht gehört, dass im Moment der 50d Absatz 3 nochmal angefasst werden soll vom Gesetzgeber. Ich persönlich halte das auch nicht für erforderlich, weil die Rechtsanwendung, wie wir sie jetzt, aber auch in den vergangenen Monaten und Jahren schon vollzogen haben, die lässt sich so aus dem 50d Absatz 3 auslegen. Wir haben immer die gewisse Herausforderung, gerade wenn es sich um eine Norm mit vielen unbestimmten Rechtsbegriffen handelt, dass wir uns oder auch gerade die Berater oder die Steuerpflichtigen sich wünschen würden, etwas mehr, im Norden würde man wahrscheinlich sagen, Butter bei die Fische zu geben. Ich befürchte nur, dass die Norm jetzt schon so komplex ist, dass wenn man sie weiter garniert oder ausformuliert, dass man dann bei einem Absatz nicht bleiben könnte. Ich glaube, es ist der richtige Weg, es über ein recht schlankes Merkblatt unter Verweis auf das alte BMF-Schreiben zu machen. Ich glaube auch, dass 50d3 Spezialmaterie ist, sodass, wenn man als Berater, Antragsteller oder als Konzern sich in diesem Bereich tummelt, dass man dann wissen sollte, wo man eben auch außerhalb des Gesetzes Rechtsquellen findet und heranziehen kann. Von daher glaube ich nicht, dass es erforderlich ist, den 50d Absatz 3 nochmal anzupassen. Der ist grundsätzlich gut so, wie er ist und lässt eben auch gewisse Spielräume in der Auslegung zu, worüber man sich dann natürlich auch trefflich streiten kann, wenn es dann irgendwann in den Motivtest geht, wo wir bei der zweiten Frage wären. Allein über die Frage, welches Steuerrecht, welche Steuervorteile denn in den 50d Absatz 3 Satz 2 hineinzulesen sind, könnte man sicherlich eine mindestens zweitägige Veranstaltung füllen. Umso wichtiger ist es, dass wir diese Frage nur noch in den Fällen beantworten müssen und auch nur noch insoweit, in denen wir nicht über die persönliche und oder sachliche Entlastungsberechtigung hinausgekommen sind. Weil Sie können sich vorstellen, dass wenn man sich in fast allen Fällen in der Vergangenheit im Motivtest wiedergefunden hat und man die berühmte Frage gestellt hat, was waren denn die Motive für die Einschaltung, dann gab es keine Rückmeldung, sondern nur ein Augenrollen und dann erst auch Rückfrage, wenn man mit Ablehnung gedroht hat, dann eine Rückmeldung. Und vielfach wurden dann aber auch Steuerberechnungen aus dem Ausland beigestellt, die natürlich für einen deutschen Finanzbeamten nur schwierig nachprüfbar sind. Das Ganze führt am Ende dazu, dass es sicherlich weiterhin Fälle geben wird, in denen ich mir anschauen muss, ob und wenn ja, welche Steuern durch dieses Konstrukt gespart werden müssen oder werden. Ich muss es mir anschauen. Das führt aber nicht dazu, dass wir das in jedem einzelnen Fall brauchen oder anfordern würden, um im Motivtest zu der einen oder anderen Entscheidung zu gelangen. Ich war im Vorfeld und auch in den letzten Monaten sieht man sich immer wieder auch zu Recht dieser Frage ausgesetzt. Und Ich kann da keine eindeutige Antwort drauf geben. Ich kann nur zwei Sachen sagen. Und zwar erstens, dass 50D3 ein nationales Gesetz ist, eine nationale Norm, mit der Folge, dass ich mal zumindest deutsche Besteuerungsinteressen brauche, die durch eine gewisse Gestaltung beeinträchtigt werden. Aber zweitens, dass auch Doppelbesteuerungsabkommen neben dem Hauptzweck der Vermeidung von Doppelbesteuerung auch für mich, und das ist, glaube ich, auch mittlerweile herrschende Meinung in der Literatur und auch der Wissenschaft, auch dazu da sind, weiße Einkünfte zu verhindern. Und das wäre für mich der Hauptanknüpfungspunkt. Ich habe aber auch mit einem gewissen Augenzwinkern, aber durchaus auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit auch immer mal wieder vorgetragen, dass für den Fall, dass man im Ausland Erbschaftssteuern zum Beispiel sparen will durch gewisse Konstruktionen und man sich nicht sicher ist, ob das Steuervorteile sind, die beim 50D3 den Motivtest zum Fall bringen, dann bietet es sich aus meiner Sicht an, auch wenn das mutig erscheint, das ganz offen vorzutragen. Wir bewerten das im Bundeszentralamt für Steuern. Und wenn wir der Auffassung sind, dass das ein steuerlicher Hauptzweck ist, der schädlich ist im Motivtest, dann bringen wir das einfach mal vor Gericht. Weil nämlich diese Frage war noch nie vor irgendeinem Finanzgericht, geschweige denn vom Bundesfinanzhof. Und ich bin kein Freund davon, dass sich Deutschland ein bisschen als Steuerpolizei, Steuerweltpolizei ausspielt. Auf der anderen Seite muss man sich schon die Sachverhalte ganz genau anschauen und auch die Frage, wo fangen denn deutsche Besteuerungsinteressen an und wo nicht. Auch da lässt sich lang und breit über diskutieren. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, ist es richtig und wichtig, dass wir vielfach die Fälle auch bis zu einem bestimmten Level, weil auch Teilfreistellungsbescheinigungen wären damit möglich, nicht in den Motivtest bringen, sondern vorher entscheiden können. Sodass man sich über diese Frage, ist denn dieser Teil der Gestaltung möglicherweise missbräuchlich, dann aber abgegrenzt unterhalten kann und nicht mehr über diesen gesamten Sachverhalt streiten muss.
Herr Sennlop, Sie haben gesagt, die Vorschrift sei gut so aus Ihrer Sicht, wie sie jetzt ist. Wenn ich sie lese, muss ich sagen, über die einzelnen Stationen, der 50D3 hat ja eine ganz gute Reise hinter sich. Der ist ja schon öfter mal angepasst worden. So vom Lesen her passt sie. Wenn man das Ganze jetzt aber mal im Detail anschaut, und zwar im selben Satz, 50d Absatz 3 Satz 2, findet sich ja auch die zweite Alternative. Oder wenn mit der Hauptgattung der Anteile an ihr ein wesentlicher und regelmäßiger Handel an einer anerkannten Börse stattfindet. Und da habe ich ja bei mir im Konzern ein Paradebeispiel, denn die Siemens AG ist immer noch mit rund 72% an der Healthineers AG, die ebenfalls im DAX notiert ist, beteiligt. Und da hätte ich jetzt mal spontan gesagt, DAX-Gesellschaft, 72% halten wir, 28% sind im Free-Float, das sollte doch eigentlich ein wesentlicher Handel sein. Ich glaube aber, nach dem Merkblatt zumindest, sieht man das anders. Und wie kommt man denn dann da raus?
Also man muss dann ein bisschen differenzieren. Ich fange mal auch hier mit dem einfacheren Teil der Frage an. Uns ist aufgefallen, und das wird vermutlich auch noch mal etwas klargestellt werden in der zweiten Version des Merkblatts. Wir wissen nur noch nicht genau wann, aber ich denke, die Klarstellung ist relativ schnell machbar, dass wir bei der mittelbaren Börsenklausel, dass das Merkblatt da sehr streng klingt. Aber auch hier muss das insoweit reingelesen werden. Das heißt, wenn ich über die verschiedenen Stufen bis hin zum Beispiel zu einer US-amerikanischen Mutter eben nicht über diese 100% Beteiligung auf der einen Seite und dann auch eben die jeweiligen Reststeuersätze, die jedenfalls nicht schlechter sein dürfen, auf den Ebenen bis nach oben durchkomme, dann kann ich aber auch hier mir anschauen, wie viel Prozent weichen denn dann in der Beteiligungsstruktur ab, wie viel Prozent gehen raus. Und ansonsten habe ich eben auch bei der mittelbaren Börsenklausel die Möglichkeit, teilfrei zu stellen und den Finger, wie immer, dann im Motivtest in die Wunde zu legen und zu fragen, was ist denn mit dem Rest? Motivtest ist letztlich auch die Antwort auf den zweiten Teil Ihrer Frage. Oder ich fange auch da mal anders an, nämlich mit der Frage, warum es die Börsenklausel überhaupt gibt. Man geht bei börsennotierten Unternehmen davon aus, dass dadurch, dass sie gar nicht wirklich missbräuchlich eingeschaltet werden können, weil eben eine Vielzahl von nicht beherrschenden Gesellschaftern dieses Unternehmen insgesamt trägt. Zumindest mein Eindruck dieser Börsenklausel, geht man typisierend davon aus, dass man hier gar keinen echten Missbrauch, zumindest nicht durch Zwischenschaltung dieser Gesellschaft, betreiben kann. Das bedeutet umgekehrt aber auch, wenn nicht über 50%, und das ist bei uns auch die, ich sag mal, der Cut, wo wir den Cut machen würden, nicht über 50% der Anteile an der Börse gehandelt werden, dass wir uns zumindest anschauen wollen, wer in welcher Höhe sonst daran beteiligt ist, um dann zu ergründen, wer ist das denn konkret, und dann entweder wieder über persönliche sachliche Entlastungsberechtigung oder den Motivtest selber eben zu prüfen, ob zwar nicht wegen der Börsenklausel, aber aus anderen Gründen, nämlich Satz 1 oder Satz 2 Principal Purpose Test, hier eine Freistellung erfolgen kann.
Interessant, spannend. Ich würde noch mal ein bisschen in eine andere Richtung schauen wollen. Da hatte ich jetzt im Vorgespräch gar nichts so gesagt, mea culpa, nämlich das Thema Verzinsung, also EU-Verzinsung. Manchmal kommt es ja doch dazu, dass mal so ein Antrag doch mal ein bisschen liegt, einfach ja auch, weil da sich ein paar über Jahre weg was sozusagen auch angesammelt hat. Jetzt hat der BFH in einigen Entscheidungen, ich will die alle gar nicht jetzt hier wiedergeben, ja zum Thema EU-rechtliche Verzinsung recht gesprochen. Das waren alles Fälle natürlich, wo EU-rechtliche Erstattungsansprüche in Frage standen. Also ganz kurz nur vielleicht für die Hörerinnen und Hörer zu Hause, insbesondere bei solchen sogenannten Fokusbankfällen, wo so ausländische Fonds Steuerbefreiungen geltend gemacht haben, war dann immer die Frage, bekommt man die aufgrund von EU-Recht? Das ist dann der Fall gewesen und dann ist die Verzinsung auch mitentschieden worden. Jetzt haben wir hier eben so Fälle, 15d Absatz 3 ESDG in Verbindung mit 43b ESDG, Mutter-Tochter-Richtlinie, haben wir auch Sekundärrecht, sodass natürlich dann immer in solchen Konstellationen vielleicht auch die Frage Verzinsung im Raum steht. Können Sie was dazu sagen? Merkblatt steht natürlich dazu nichts, aber ich vermute mal, die Frage wird Ihnen auch häufig in der Praxis gestellt. Hat sich da schon eine Sichtweise bei Ihnen entwickelt, wenn das länger liegt, ob dann eine Verzinsung vom Bundeszentralamt angenommen wird? Ich fürchte nicht, aber vielleicht sehe ich das auch falsch.
Also die Frage wird tatsächlich in den letzten Wochen sehr verstärkt an uns herangetragen, weil vor kurzem die Urteilsgründe des BFH-Urteils vom 25. Februar 2025 veröffentlicht worden sind. Und man kann eigentlich sagen, es ist eine konsequente Fortführung der Rechtsprechung, jedenfalls was den Anknüpfungspunkt für die Zinspflicht anbelangt. Wir hatten es hier allerdings das erste Mal mit, ich sag mal, einem Standardfall zu tun, der sich nicht unmittelbar aus AIUV zum Beispiel oder 32.5 KStG speist, sondern ein Fall der Mutter-Tochter-Richtlinie, sprich Anspruchsgrundlage 43b ESDG gewesen ist. Die zweite Besonderheit war, dass hier der Antrag, der Erstattungsantrag zunächst unter Bezugnahme auf die unionsrechtswidrige Vorschrift, die alte Vorschrift des 50d Absatz 3, gestützt worden ist. Und der BFH hier für mich zumindest wenig überraschend auch dort, weil nicht nur die Erstattung, sondern eben auch der Liquiditätsschaden, der insofern entstanden ist, aufgrund einer unionsrechtswidrigen Anwendung einer Vorschrift geschehen ist, beziehungsweise die Vorschrift als solche unionsrechtswidrig war, dass es nicht überraschend war, dass der Bundesfinanzhof, der 8. Senat, hier zu einer Zinsfestsetzung gekommen ist. Und wir haben auch hierzu just in der letzten Woche mit dem BMF abgestimmt, dass wir jetzt nicht nur in dem konkreten Fall Zinsen festsetzen werden, sondern in allen anderen Fällen, in denen, und zwar Kernvoraussetzung ist hier die Ablehnung, zunächst die Ablehnung aufgrund des alten 50d Absatz 3, auch auf Antrag entsprechende Zinsen festsetzen werden, weil wir uns ziemlich sicher sein können, dass in diesem identischen Sachverhalt das FG, aber auch der Bundesfinanzhof nicht anders entscheiden würde. Ihre Frage geht noch ein Stück weit weiter. Sie haben es angesprochen, die etwas langen Verfahrensdauern in der Erstattung sind ja auch kein Geheimnis. Und wir haben hier tatsächlich aktuell, wo es nur um die sogenannte überlange Verfahrensdauer geht, ein Verfahren vor dem Finanzgericht Köln anhängig unter dem Aktenzeichen 6K486/24. Und wir würden den Ausgang dieses Verfahrens abwarten wollen, um dann gemeinsam mit dem BMF zu entscheiden, wie wir mit diesen überlangen Verfahrensdauern im Bereich des Sekundärrechts, im Bereich der Mutter-Tochter-Richtlinie umgehen. Wir würden bis dahin auch keine anderen Fälle durchentscheiden, weil aus unserer Sicht ist das unnötig und sorgt auf allen Seiten für mehr Aufwand, sondern würden abwarten, wie dieses Musterverfahren ausgeht. Und auch ansonsten ist es so, dass wir die Fälle, die dann noch weiter weg sind aus unserer Sicht von einer Zinspflicht, zum Beispiel Anträge, die es ganz vereinzelt mal gibt, da sehe ich persönlich gar keine Erfolgsaussichten von natürlichen Personen, zum Beispiel im Streubesitz, die sich auch zu Recht durchaus beschweren, dass es so lange dauert. Diese Fälle, weil sie eben nicht Gegenstand dieses Musterverfahrens ist, würden wir tatsächlich durchentscheiden und schauen, ob es dann da auch irgendwann eine Musterrechtsprechung zu gibt. Und?
Vielleicht in die Richtung, die Verfahrensdauern sind ja auch nicht übermäßig kurz. Also ich meine, das ist ja alles ein Gesamtzusammenhang. Das machen Sie ja nicht aus Spaß, sondern Sie haben ja ganz ordentlich was auf dem Tisch liegen. Ist es hilfreich, mal mit Untätigkeitsklagen oder mit Einsprüchen vorzugehen? Ist das eigentlich was, was Sie positiv sehen aus Sicht des BZST? Tut man als Steuerpflichtiger Ihnen damit einen Gefallen, auf gut Deutsch? Oder sagen Sie, das muss doch nicht sein? Oder gibt es irgendwo eine Kompromissvariante dazwischen?
Wir stehen Untätigkeitseinsprüchen sehr neutral gegenüber. Es ist nicht so, dass wir den Steuerpflichtigen das übel nehmen. Im Gegenteil, das ist der Weg, der von der AO vorgegeben wird, wenn man der Auffassung ist, dass eine Behörde nicht innerhalb angemessener Zeit über einen Antrag entschieden hat. Es ist natürlich so, wenn wir jetzt in allen offenen Fällen einen Untätigkeitseinspruch bekämen, dann wären wir nur noch mit Untätigkeitseinsprüchen beschäftigt, sodass ich dafür plädiere, behutsam mit dem Instrument umzugehen. Und auch das ist wichtig, dass wenn wir einen Untätigkeitseinspruch bekommen und den dann innerhalb angemessener Zeit den Einspruch als auch den zugrunde liegenden Antrag in Bearbeitung nehmen, dass wir innerhalb der 6 Monate, die wir haben, bevor dann aufgrund doppelter Untätigkeit eine Untätigkeitsklage, aber auch erst dann statthaft wird nach 46 FGO, dass wir in jedem Fall entweder ein qualifiziertes Anschreiben rausschicken, wenn uns noch Unterlagen zur Entscheidung fehlen, und das kommt leider viel zu häufig vor, oder wenn wir den Fall entscheiden können, aber die technische Abwicklung, wir arbeiten mit sehr alten IT-Verfahren noch, sodass die technische Ablehnung im schlimmsten Fall, je nachdem, wann der Fall in den sogenannten Rechenlauf geht und dann eben auch zur Bundeskasse zur Auszahlung gelangt, schon auch nochmal 1 bis 2 Monate brauchen kann. Deswegen schicken wir in diesen Fällen, weil uns das bewusst ist, auch eine Zwischennachricht raus, dass der Fall fachlich entschieden und gezeichnet wurde, sodass es auch in diesen Fällen wenig Sinn macht, in die Untätigkeitsklage zu gehen, weil unserer Ansicht, wenn wir tätig geworden sind, fehlt es eben auch an dieser doppelten Untätigkeit, die ich brauche für die Klage.
Ja, vielen Dank auch für die Klarstellung. Wie kann man so ein bisschen zum Ende dann doch raus? Dann habe ich mir noch sagen lassen, es gibt ein neues Portal. Das ist vielleicht nochmal die Chance, jetzt auch hier nochmal alle steuerpflichtigen Berater nochmal für die Praxis auch nochmal im Hinweis zu versehen. Das geht in 2 Wochen live. Heute haben wir den 30.06. Das richtig, Herr Senlop, oder?
Genau, das Portal selber, das neue BZSD-Online-Portal, ist sogar schon live. In 2 Wochen werden dann unsere neuen Anträge für die Entlastung von Kapitalertrag Steuer dort produktiv geschaltet. Es findet sich dazu aktuell noch recht rudimentäre Information auf unserer Website unter News. Ich habe die Kollegin gebeten, es nochmal etwas mehr auszuformulieren, was das bedeutet auch. Weil auch das ist wichtig, und deswegen freue ich mich, dass ich hier das kurz platzieren darf, dass das ein harter Cut wird aus technischen Gründen. Ich bin da in den technischen Einzelheiten nicht so drin, aber es ist so, dass sobald die Formulare, unsere Formulare von dem alten BZSD-Online-Portal heruntergenommen werden und die neuen auf dem neuen Portal dann in Betrieb gehen, dass man über das alte Portal keine Anträge mehr bei uns stellen kann, sondern dann das neue Portal zu nutzen ist. Das ist grundsätzlich nicht schlimm, es sei denn, ich habe im alten Portal noch Anträge vorbereitet, dann bin ich gut beraten, die noch vor dem 15.07. Über das alte Portal abzugeben. Es ist auch so, dass etwaige Entscheidungen oder Rückfragen, die ins Postfach dieses Portals möglicherweise zur Verfügung gestellt werden, dann auch jeweils dort eingehen, wo der Antrag gestellt worden ist. Auch hier gibt es keine technische Schnittstelle zwischen beiden Portalen. Und da ist es, wie gesagt, wichtig, ab dem 15.07. neue Formulare über das neue Portal, Antragstellung über das alte ist dann nicht mehr möglich. Und Sie werden sich vielleicht zumindest die Freistellungsanträge stellen, aber bei der Erstattung hat sich auch inhaltlich was getan, dass wir uns dafür entschieden haben, dass wir vieles von dem, was wir jetzt erst nachfordern müssen, und deswegen Zeit kostet, nicht nur bei uns, sondern auch bei den Antragstellern, dass wir das nun von vornherein abfragen im Formular, um, wenn alles gut läuft, keine Rückfrage stellen zu müssen, sondern direkt entscheiden können. Ich weiß, dass das bei einigen dann möglicherweise dazu führt, dass man denkt, na toll, jetzt muss ich eben Teile des 50D3-Fragebogens schon vorab stellen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, 50D3 steht im Gesetz. Wenn ich einen Antrag auf Freistellung stelle, dann sollte ich auch schon geprüft haben, ob ich die Anspruchsvoraussetzungen erfülle. Und 50D3 gehört mit dazu.
Ja, jetzt gucke ich mal rüber. Christian, hattest du noch einen Punkt? Weil ich glaube, sonst gehen wir schon auf die...
Ich dachte, wir füllen noch die letzten 19 Sekunden, damit wir eine absolute Punktlandung mit der halben Stunde hinkriegen. Aber vielen, vielen Dank, Herr Seinlaub. Das hat mich weitergebracht. Der Ronald war ganz still, weil für den gibt es nichts, was man da erzählen könnte, was er nicht schon weiß.
Also das eine gute Nachricht ist, dass Ronald so still ist. Das ist jetzt wie ein gutes Zeichen. Das heißt, Christian, wir haben hoffentlich nicht so großen Unsinn erzählt. Das ist vielleicht die gute Nachricht, ne, Ronald? Deswegen bist du halt immer stiller.
Ja, ansonsten, ja, das habt ihr ganz, ganz toll gemacht.
War
ganz
ach, danke schön, das war schön gesagt. Ja. Ansonsten darf ich mich noch mal ganz herzlich bei Ihnen, Herr Seinlaub, bedanken für die, ja, für die klaren Worte, für die Sachlichkeit und auch Verständlichkeit. Es ist sehr wohltuend, wenn man sich über solche Themen, die kompliziert sind, so unterhalten kann und trägt, glaube ich, auch einfach zum besseren Verständnis bei allen steuerpflichtigen Beratern hoffentlich bei. Vielen Dank, dass Sie heute den Weg wir sind ja digital, aber dennoch den digitalen Weg genommen haben.
Ja, sehr gerne. Und ich bedanke mich auch, dass ich die Gelegenheit hatte, die Standpunkte des BCDSD hier in dieser Runde zu vertreten.
Und dann würde ich sagen, ja, ich sage jetzt gar nicht in die Sommerpause, weil im Zweifel wir noch eine Ausgabe haben. Trotzdem vielen Dank alle zu Hause, wer dabei gewesen ist. Und wir hören uns in Bälde wieder. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.